Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag. I'm back. Guess who's back? Back again. Shady is back. Tell a friend.
Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back?
Nee. Bin wieder hier. Bin wieder hier. In meinem Revier. War nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt.
Okay.
Ja, sorry.
Die Ohrwürmer gibt's umsonst.
Die gibt's umsonst dazu. Und ich bin ja eh so ein Typ, wenn du mir so ein Wort hinwirfst, dann spuckt mein Gehirn direkt ein Lied dazu raus und dann war's es. Und dann bin ich da in diesem Lied in meinem Hirn gefangen die ganze Zeit und muss es auch dann preisgeben. Und ja.
Same. Es ist anstrengend.
Es ist anstrengend, vor allem wenn du dich fokussieren willst.
Geht's dir auch so, dass du in den Podcast-Folgen versuchst, es zu unterdrücken? Weil ich habe es ganz oft, dass wir uns über irgendwas unterhalten und dann kommt ein Wort und ich habe einen Song im Kopf. Und normalerweise würde ich dann anfangen, den Song zu singen oder dir von dem Ohrwurm erzählen. Aber kann ich ja nicht machen, weil sonst würde ich den Podcast alle 30 Minuten unterbrechen. Deswegen unterdrücke ich das. Und manchmal so schlimm, dass ich dir dann für so eine Minute oder so gar nicht richtig zuhören kann, weil ich damit beschäftigt bin, den Song wieder aus meinem Kopf zu kriegen.
Alles gut. Kenne ich hundertprozentig. Und ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal einfach rausgelassen im Podcast. Ich meine, dass ich diesen Impuls gar nicht unterdrücken konnte.
Ich glaube, dass du es auch schon ein paar Mal gesehen hast, dass während du geredet hast, ich angefangen habe, irgendeinen Song zu singen. Du hast es gesehen, aber ich habe es nicht laut gemacht, weil ich sonst deine Erzählung unterbrochen hätte, was halt für einen Podcast einfach Quatsch ist. Kannst du ja nicht machen. Also kannst du schon, ist aber doof.
Ja. So, was geht? Ich habe gehört, wir haben Fragen bekommen.
Wir haben Fragen bekommen. Wir haben schon vor längerem Fragen bekommen. Ich dachte, es ist eine Frage, aber es ist eine Nachricht mit vielen Fragen zum gleichen Thema.
Okay, schieß mal los.
Erzähl mal. Und die haben wir jetzt schon länger nicht beantwortet. Deswegen dachte ich, wir könnten der guten Frau den Gefallen tun und auf diese Fragen eingehen. Zumal ich glaube, dass mehrere Frauen oder vielleicht auch Männer davon profitieren könnten, theoretisch gesehen. Ich habe Screenshots gemacht. Wo sind die hin? Da. Es geht um Dating.
Mhm.
Es geht darum, dass wir in vergangenen Folgen schon darüber gesprochen haben, wonach man vielleicht gucken sollte, nach welchen Eigenschaften und so, wenn es um eine feste Partnerschaft geht. Wir haben über Männlichkeit gesprochen und so weiter und so fort. Und in der Frage geht es jetzt aber um den Prozess davor, also bevor es zum eigentlichen Dating kommt.
Mhm.
Die Nachricht. Und Achtung an alle, auch an dich, es sind viele Fragen, die jetzt folgen. Vielleicht müssen wir die irgendwie nacheinander abarbeiten, irgendwie.
Okay.
Mir kam gerade der Gedanke, was ist, bevor es überhaupt zum ersten Kontakt, also zum ersten Flirt, Gespräch oder auch Date kommt. Da passiert doch auch schon eine Menge. Ist das nur Optik oder persönliche Vorlieben? Also für beide, Männer und Frauen, beginnt ja die Selektion schon vor dem ersten Date. Ziehen wir an, was wir suchen, oder ziehen wir an unverarbeitete Kindheitsthemen? Was passiert da alles, bevor es zum Flirt oder Gespräch kommt? Wenn die Optik als erstes nicht passt, dann komme ich ja auch erst gar nicht dazu herauszufinden, ob er potenziell ein guter Mann oder Partner wäre. Oder wie hattet ihr das in Vergangenheit mit Männern, die nicht eurem Typ oder Beuteschema entsprachen? Habt ihr sie trotzdem kennengelernt? Gab es vielleicht auch eine Beziehung? Und habt ihr direkt beim ersten Date eine Art von Checkliste und fragt ab, ob bzw. wie der Mann zum Beispiel seine Männlichkeit lebt, Probleme löst, in der Kommunikation ist, wie das Verhältnis zu Familie, Mutter, Vater ist, Kindheitserfahrungen, frühere Beziehungen etc. pp.
Okay. Alles klar. Das sind auf jeden Fall eine Menge Fragen.
Ja. Leg los.
Ich leg los. Mhm. Sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt von der Katze. Was ihr nicht gerade sehen könnt, ist, dass die Katze gerade beschlossen hat, sich ihre Portion Tag jetzt abzuholen. Hat sich jetzt vor mir positioniert und lässt sich schön streicheln. Und wenn ich sie jetzt wegschicken würde, würde sie ihn laut miauen. Das wird die ganze Aufnahme stören. Also, was vorher vielleicht schon wirkt. Also, ich finde halt natürlich, wollen wir gar nicht drüber sprechen, spielt Aussehen auch eine Rolle. ist ja klar, ne, auf den ersten Blick. Trotzdem finde ich auch, dass sowas wie die Energie des anderen, also wie der steht, wie er sich unterhält, wie wach sein Blick ist, wie selbstbewusst sein Gang ist. Das sind alles Sachen, die spielen natürlich auch eine Rolle. Also da gibt es ja Menschen, die sind rein objektiv total schön oder gut aussehend, aber die wirken so leer, oberflächlich, substanzlos. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und es gibt hingegen dann Männer, die vielleicht nicht optisch jetzt meine 10 von 10 sind, ja, aber durch die ganze Art oder durch den super intelligenten Spruch oder durch die Art, wie sie dann ein Gespräch verwickeln, wie interessant sie sind, wie sie denken, Humor natürlich. Und die werden dann einfach mit der Zeit natürlich dann attraktiver. Im Sinne von, das ist dann vielleicht nicht die 10 von 10, aber sie wird es durch den Rest.
Aber das weißt du ja vorher nicht.
Das weiß ich nicht, aber manchmal, also kommt mir ja trotzdem ins Gespräch, sei es durch einen Zufall, sei es durch irgendwie, man steht irgendwo in der gleichen Ecke und man tauscht sich kurz aus oder durch Bekannte und so, dann kommt mir, kann es ja schon passieren, dass man in ein Gespräch kommt, so, ne? Oder irgendwie dann doch, man sich einen Kaffee holt und sich kurz austauscht an der Schlange wegen irgendwas. Und dann merkst du ja schon ein bisschen so diese Energie und die Art, wie die Person sich gibt und ne, wie eine Art Tiefe vielleicht manchmal auch, ne, kannst du nicht immer, das kann auch täuschen natürlich, ne, also, aber das ist ja dann alles ein Grund, vielleicht dann doch jemanden eine Chance zu geben, der vielleicht nicht optisch gesehen so zu 100% dem eigenen Fall entspricht. Was aber natürlich, das findet man ja natürlich dann vielleicht in einem Date oder einem ersten und zweiten Date oder Kaffee trinken oder so raus. Was ich aber sagen muss, was ohne nicht geht, ist dann, wenn sich mit der Zeit auch durch den Humor und den ganzen Rest die Anziehungskraft nicht einstellt, dann geht es nicht. Das ist meine Meinung. Also für eine Beziehung braucht es irgendwann körperliche Anziehung. Und wie gesagt, ganz oft oder manchmal ist es so, dass eine Person, die vermeintlich auf den ersten Blick auf dich nicht anziehend wirkt, gar nicht ein Typ ist, die wird das dann durch den Rest. Durch die Art, wie geerdet er ist oder je nachdem, worauf du halt stehst in der Hinsicht, ne? Und dann kann es ja wohl sein, dass dann jemand, der optisch nicht 10 von 10 ist, ein Typ wird. Und ja, vorher kann es ja passieren, dass er vielleicht auf dich zukommt oder sich neben dich setzt. Manchmal verwickelt man, also ist man ja auch im Gespräch verwickelt, ohne dass es direkt das Ziel hat, dass du jetzt irgendwie den datest. Sondern einfach ein cooles Gespräch. Das passiert mir sowohl mit Frauen als auch mit Männern. Also why not? Weißt du, was ich meine? Das ist ja noch erstmal gar nichts. Und von da aus kann man ja dann gucken. Ja.
Ja.
Ist das deine Antwort dazu?
Also erstmal glaube ich, es gibt, warte, lass mich überlegen. Die Grundvoraussetzung ist, glaube ich, dass du ihn nicht unattraktiv findest. Es gibt einen Unterschied zwischen, es ist für mich keine 10 von 10, ich würde ihm auf der Straße nicht hinterher gucken, aber ich kann objektiv sagen, dass es ein prinzipiell attraktiver Mann ist.
Ja.
Vielleicht nicht mein Typ, aber ja, ich finde ihn jetzt auch nicht super unattraktiv oder abstoßend teilweise. Es gibt ja auch Männer, die müssen noch nicht mehr super unattraktiv sein, aber die haben eine Art, die stößt einen ab.
Ja, genau.
Ich glaube, das lässt sich nicht ändern.
Nein.
Ich glaube, es gibt ein Spektrum. Ein Spektrum, in dem Attraktivität oder mehr Anziehung und Attraktivität entstehen kann, auch wenn jemand nicht mein Typ ist.
Mhm.
Und dieses Spektrum ist festgelegt. Und wenn jemand außerhalb dieses Spektrums ist und ich ihn wirklich unattraktiv finde, dann kann das der tollste, liebste, intelligenteste, witzigste Mensch auf diesem Leben, auf diesem Planeten sein und es wird sich nichts daran ändern, dass ich ihn nicht attraktiv finde.
Ja.
Und dass da dann auch keine Chemie entstehen kann, keine Anziehung entstehen kann und dass das dann einfach nicht machbar ist.
Nee.
Aber alles, was sich innerhalb dieses Spektrums betrifft, ist vielleicht nicht per se mein Typ, aber kann von 0 auf 100 super attraktiv und super anziehend wirken und super sexy.
Ja.
Mit der Art, der Intelligenz, den Werten, den Umgang mit mir, den Umgang mit Menschen, Gesprächen und so weiter und so fort. Und von 0 auf 100 ist das der heißeste, attraktivste Mensch auf diesem Planeten. Aber das funktioniert nur innerhalb des Spektrums.
Genau.
Das heißt, ich würde mir überlegen, was ist das Spektrum Und alles, was innerhalb des Spektrums ist, würde ich mir angucken. Alles, was außerhalb des Spektrums ist, würde ich lassen.
Ja, ich glaube, du kannst ja nicht also vorher überlegen, was dein Spektrum ist. Du weißt ja nicht, was das alles gibt, so an Typen. Aber das merkst du ja. Also du merkst ja, wenn du mit jemandem irgendwie Augenkontakt hältst oder wenn jemand wenn du mit dem sprichst, dann merkst du, jetzt finde ich jetzt abstoßend oder ja, nicht mein Typ, aber irgendwie interessant. Aber irgendwie
ja, ist da was. Ich meine mit Spektrum, wenn jemand auf dich zukommt und dich anspricht und du siehst, das ist nicht dein Typ, dass du offen bleibst, solange er im Spektrum ist. Also solange du ihn nicht absolut unattraktiv findest, ist er im Spektrum.
Genau.
Und dann kann man ja erstmal abwarten.
Ja.
Und erstmal gucken. Und auf die Frage hin, ob mir das in Vergangenheit schon passiert ist, ja.
Ja, mir auch.
Also ich glaube, mehr als die Hälfte der Partner, die ich bisher hatte, waren nicht mein Typ.
Ja, also.
Also null. 0,0 mein Typ. War 100% die Art, die sie dann zum hottesten Mann des Planeten gemacht haben.
Und ich kann da nur zustimmen.
Absolut. Und nicht, dass ich irgendeinen davon unattraktiv fand, weil sonst hätte das nicht funktioniert. Aber sie waren halt einfach nicht mein Typ. Das wäre jetzt niemand gewesen, den ich als mein Typ beschrieben hätte. Oder ohne, dass wir uns so intensiv kennengelernt hatten, angesprochen hätte oder der mich von der Optik her wirklich angesprochen hätte oder wo ich irgendwie hinterher geguckt hätte oder, weißt du, gar nichts.
Voll.
Aber trotzdem alles für sich attraktive Männer, nur halt eben nicht mein Typ im Normalfall. Genau. Aber wie gesagt, das ändert sich halt wahnsinnig schnell.
Ja.
Umgekehrt genau das Gleiche. Ich habe auch schon Männer kennengelernt, die eine 15 von 10 waren auf der reinen Attraktivität. Oh mein Gott, ich möchte dich jetzt sofort auffressen, Skala. Und dann kam nur Mist.
Hundertprozentig.
Aus deren Mündern. Oder die Art war irgendwie unangenehm. Oder
total.
Du hast mitbekommen, wie die mit Menschen umgehen oder mit Problemen umgehen oder mit keine Ahnung was. Und dann sind die von 0 auf 100 auf einmal der Glöckner vor Notre Dame.
Hundertprozentig, Isi. Da bin ich auch bei dir. Also da bin ich auch bei dir, was das angeht.
Katze wollte auch kurz ins Mikro sprechen.
Die Katze stimmt uns auf jeden Fall zu, was es angeht an der Stelle. Oder Jui? Was sagst du dazu? Gar nichts jetzt, gell? Passiert mir auch super oft. Menschen, die objektiv gesehen schön, bildschön sind, wirklich. Und dann machen sie den Mund auf. Und dann denkst du dir.
Dann ist vorbei.
Okay, alles klar.
War nett, deine Bekanntschaft zu machen.
Hörst du mal leise geblieben an der Stelle?
Ja.
Also es ist. Ich kann das auch. Und deswegen, Attraktivität oder Anziehung ist ja subjektiv, für jeden was anderes. Und da gibt es ja andere Komponenten, also es gibt ja verschiedene Komponenten, die dann so eine Mischung aus allen machen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, und dann ist Aussehen ist ein Teil davon. Wie gesagt, jeder sagt, körperliche Anziehung wäre nicht notwendig. Bullshit. Körperliche Anziehung ist so wichtig. Sorry. Und die entwickelt sich. Die kann sich auch entwickeln.
Das ist dann auch der nächste Step. Es kann sogar sein, dass, das war die kritischste Phase, wie ich finde, du lernst jemanden kennen, der ist von mir aus auch dein Typ und ihr versteht euch super und auch charakterlich passt und die Anziehung ist theoretisch gesehen da, aber dann küsst ihr euch das erste Mal oder irgendwie werdet körperlicher und ich rede jetzt noch nicht mal von Sex, sondern einfach touchier. Man umarmt sich vielleicht oder, weißt du, was ich meine? Man wird einfach körperlicher.
Ja.
Und dann merkst du, okay, das funktioniert nicht.
Das geht nicht.
Es vibet nicht, der Kuss vibet nicht, das matcht alles irgendwie nicht. Scheiße. Das ist das Frustrierendste, was passieren kann, by the way. Wenn jemand optisch voll dein Typ ist und es passt auch von den Werten, vom Charakter, die Unterhaltung ist toll, der Humor ist toll, alles ist feini. Und dann ist aber die Chemie einfach off.
Ja, nee, geht nicht.
Dann ist die Nummer auch
durch. Und wenn ihr das jetzt noch 2-3 Mal probiert und die Chemie kommt nicht, dann bitte vertraut darauf. Die wird auch später nicht kommen.
Nee, das wird nichts.
Es ist einfach so. Und wie gesagt, es ist nun mal ein wichtiger Bestandteil einer Beziehung.
Ja.
Ja.
Was ich übrigens immer empfehle, ist ohne Druck langsam kennenlernen. Dieser Dating-Druck, den man auf einmal irgendwie hat. Ich habe keine Dates mit Männern, die ich nicht kenne. Ich hatte noch nie Dates mit Männern, die ich nicht kenne. Also was ich meine mit nicht kenne, ich muss das, glaube ich, ein bisschen besser erklären.
Ja, ich wollte gerade sagen.
die Männer, mit denen, ich glaube, ich war nur einmal auf einem Date mit jemandem, den, oder zweimal vielleicht maximal, mit jemandem, den ich vorher nicht kannte. Also den ich einfach kennengelernt, auf irgendeine Art und Weise, Nummern ausgetauscht, nicht viel gequatscht, Date. Das meine okay. ich, kannte ich vorher nicht. Bei allen anderen gab es eine Vorlaufzeit. Man hat sich öfter im gleichen Freundeskreis irgendwie gesehen. Man hat sich schon 2-3 Mal unterhalten. Man läuft sich immer wieder über den Weg. Dann hat man vielleicht mal kurz bei Facebook oder Instagram geschrieben oder so. Es ist vorher schon so eine Art Eindruck entstanden. In Gruppenformaten, aber auch innerhalb dieser Gruppenformate vielleicht innerhalb von kurzen Unterhaltungen, die man zwanglos geführt hat. Sodass man schon einschätzen kann, wer dieser Mensch ist und ob man mit dem irgendwie viben könnte, bevor man auf ein Date geht.
Ja.
Dann ist das nicht so awkward und man hat vorher schon einen relativ guten Eindruck und kann sagen, ja, da könnte Attraktivität und Anziehung draus werden oder vielleicht auch gar nicht. Oder vielleicht war die Attraktivität von Anfang an da, aber ich habe mich mit dem 2-3 Mal unterhalten und festgestellt, das wird nix. Dann brauche ich auch nicht auf ein Date zu gehen.
Ja.
Also das langsamer entstehen zu lassen, bevor dieser Dating-Druck da oben drauf kommt.
Ja, absolut. Hundertprozentig. Und selbst wenn du das jemand ist, der dich vielleicht angesprochen hat, den du angesprochen hast und danach geht es ein Date, ich meine, ihr könnt ja auch vorher ein bisschen schreiben und einfach gucken, auch da entsteht ein Vibe. Weißt du, was ich meine? Wenn jemand total einfallslos ist und irgendwie eindimensional in der Art, wie er schreibt, dann, ich meine, selbst das Schreiben kann ja Lust machen auf ein Treffen oder nicht. So, verstehst du, was ich meine?
Ja.
So, und das ist ja alles Sachen, die können am Anfang ja mit berücksichtigt werden. Und genau, von daher, ja, man gibt auch Menschen, also ich würde Menschen auch eine Chance geben, die optisch nicht eine 10 von 10 sind. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Und da hat sie ja noch gesagt, auf welcher Ebene treffen wir die Partner oder was in uns sucht denn jemand anderes. Und
ja, ich glaube, da ging es auch mehr um Attraktivität, ne? Also es ging ja alles um vor dem ersten, um...
Na, ich weiß nicht. Sie hat doch gesagt Wunde. Die hat ja auch gesagt, auf Ebene der Wunde, hat sie gesagt. Sonst
ja.
Treffen wir Leute, die man sucht, oder treffen wir Leute, die wir, ne, die offene Wunden noch...
Ja, aber wen suchen wir aus? Es ging darum, um alles vor dem ersten Date. Also bevor es zum...
Ja, aber selbst da gibt es energetische Geschichten, easy.
Zum Flirt und sowas kommt.
Easy, selbst
ist es
da.
Nur die Optik, sind es die Vorlieben... weil die Selektion beginnt ja schon vor dem ersten Date. Das waren die Sachen. Und darauf bezog sich das, ziehen wir an, was wir suchen, oder unverarbeitete Kindheitsthemen, bla bla. Das war die Frage. Ich glaube, das war alles in Bezug darauf.
Ja, aber auch da, ich bin davon überzeugt, dass die ganze Chemie, die entstehen kann, die Attraktivität, die Anziehung, dass da auch eine Rolle spielt, was in uns noch offen ist. Das ist bei den Paaren, sowohl bei mir, als auch in meinem Freundeskreis, als auch bei meinen Paaren hier in den Coachings, es ist zu krass. Es treffen sich immer zwei, deren Trigger triggert den Trigger des anderen und umgekehrt. Und es sind oft Sachen, die einem bekannt sind aus dem eigenen Familiensystem, die sich irgendwie im Partner dann wiederholen, wo man dann irgendwie die Möglichkeit hat, es anzuschauen. Und das sind alles Dinge, die wusste man vorher nicht. Es gibt so viele Menschen, die dann sagen, ich treffe irgendwie immer die gleiche Person. Immer mit den gleichen Themen, immer mit den gleichen Sachen, die mich triggern in der Hinsicht. Das heißt, ich glaube, das alles spielt auf unbewusster Ebene auch eine Rolle, aber halt nicht ausschließlich. Ich glaube ja, dass man jemanden auf mehreren Ebenen trifft, so die äußerste Ebene, das Aussehen, dann natürlich auch auf Ebene des inneren Kindes, auf Ebene der reifen Person, auf Ego. Ich glaube, das ist nicht nur eine Sache, sondern es ist so eine Mischung aus mehreren Ebenen, auf denen man sich begegnet in der Hinsicht. Dann, da bin ich davon überzeugt, ehrlich gesagt.
Also ich glaube erstmal, diese ganze, ziehen wir an, was wir suchen.
Es geht um Wahrnehmung.
Ich glaube nicht an Anziehen.
Es geht um Wahrnehmen.
Wenn ich das so deutlich sagen darf, ich glaube, diese ganze Anziehungssache ist absoluter Bullshit. Ich glaube aber, dass wir filtern.
Genau.
Nach unseren, und das ist...
Das ist die Wahrnehmung.
Eigentlich ist das auch kein Glaube. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich weiß, dass das so ist, weil das menschliche Gehirn nun mal so funktioniert. Und ich glaube, das haben wir hier schon 1000 Mal gesagt, dass unsere eigene Wahrnehmung von der Welt, von Menschen und so weiter und so fort beeinflusst ist von ganz vielen Filtern, die individuell für uns sind, aufgrund unserer Biologie, unserer Erfahrungen und so weiter und so fort. Und nach diesen Filtern suchen wir logischerweise auch Menschen aus, mit denen wir uns umgeben. Seien das jetzt Freunde oder Partner, ist völlig egal. Und wenn ich jetzt mir meiner Filter nicht bewusst bin und was durch diese Filter für mich attraktiv wirkt oder nicht, dann suche ich natürlich anhand dieser Filter aus und merke vielleicht nicht, dass ich ganz viele Männer gar nicht wahrnehmen kann und sie gar nicht sehe, weil ich unbewusst danach nicht gucke. Die blende ich einfach aus. Wir haben ja selektive Wahrnehmung. Wir können nicht alles gleichzeitig wahrnehmen. Wir nehmen immer nur einen Bruchteil wahr, und zwar den, auf den wir uns fokussieren. Und wenn ich nicht weiß, was das bei mir ist, suche ich mir natürlich immer nur die Red Flags oder die weißt du, was ich, wenn ich ein Beuteschema habe und ich merke, ich habe immer das gleiche Beuteschema und das ist nicht gut, dann suche ich mir unterbewusst immer die gleiche Art Mann. Und alle anderen sehe ich nicht.
Genau.
Oder vielleicht kann ich auch gewisse Dinge nicht wirklich attraktiv finden, weil ich da ein Thema mit habe oder so. Und dann ist das, es ist einzig und allein zu 100% die eigene Wahrnehmung und das Unterbewusstsein, was damit zu tun hat, wen wir attraktiv finden und wen nicht.
Genau. Und das ist das, was oft schlecht dargestellt wird mit wir anziehen. Wir ziehen an. Es ist keine Frage der Anziehung, es ist eine Frage der Wahrnehmung. Ja. Es ist eine ausschließliche Frage von denen, weil viele Leute, die auch jetzt zum Beispiel anfangen, sich zu arbeiten, wo Glaubenssätze sich verändern, wo gewisse Kindheitsthemen vielleicht auch mal gelöst werden können, die fangen dann plötzlich an, andere Männer oder Frauen attraktiv zu finden, die vorher gar nicht in dem Beuteschema waren. Aber das ist nur, weil ja unsere Wahrnehmung geprägt ist von, wir haben ja so eine Wahrnehmungsbrille auf und die ist ja geprägt von unseren Erfahrungen und Traumata und Kindheit und da und was wir alles gelernt haben. Wenn wir das verändern, wenn unsere Wahrnehmungsbrille sich verändert, verändert sich natürlich auch der Typ Mann oder Frau, den wir auf einmal sehen können. Und es ist ja, ich meine, jeder kennt das ja, wie Wahrnehmung funktioniert. Wenn du schwanger bist, dann fallen ja plötzlich nur Schwangere auf oder Kinder wegen. Wenn du zum Beispiel ein neues Auto suchen willst gerade, dann plötzlich achtest du extrem auf die Autos, die auf der Straße sind. Das ist ja alles auch, ne, du merkst ja auch interessengesteuert. Also nicht nur dem, was, also von daher, das ändert sich. Deine Wahrnehmung ändert sich mit deiner inneren Arbeit und dem, was du auch glaubst. Also deine Glaubenssätze. Ne? Es geht nicht darum, du bekommst nicht das, was du suchst, ne, mit deinen 5% Verstand da, die du nutzt, sondern mit dem, was du glaubst und was, ne, was sich vertraut für dich anfühlt und so weiter und so fort. Und das ist das, was du wahrnimmst. Und deswegen kommt immer der gleiche Typ Mann oder Frau. Bis du das im Inneren änderst und dann kannst du andere Menschen wahrnehmen.
Und ich glaube, es spielt auch nur eine Rolle, für wen du attraktiv bist. Also wer dich überhaupt anspricht, hängt ja nicht nur davon ab, wen du attraktiv findest, sondern auch für wen du attraktiv wirkst.
Ja, und ist oft auch der gleiche Typ, der das eben wahrnehmen kann, was in mir offen ist.
Genau. Ja. Wenn du also zum Beispiel super unsicher wirkst oder einfach nicht, wie soll ich das sagen, nicht wahnsinnig selbstbewusst, dann kann es sein, dass du eher auf Menschen triffst, die das merken und ausnutzen. Das sind dann diese Red Flag-Typen halt, die auch mit diesem Nagging, mit diesem Negativ-Komplimente, ich nag die jetzt so lange, bis ich sie noch unsicherer mache, damit sie mich toll findet und so. Diese ganzen, mir fehlt ein Wort für diese Art Männer.
Ja, diese ganzen
Dudes, Red Pill.
Genau, die Andrew Frauen Tate gerne geschulden. Kontrollieren, manipulieren, so. Kontrollierende, manipulative Männer mit einem geringen Selbstwertgefühl, das auf dich projiziert wird.
Ja, so. Die suchen natürlich nach einem bestimmten Typ Frau, weil sie wissen, dass ihre Maschen da am fruchtbarsten sind. Und ich glaube, auch das hat ein bisschen was damit zu tun, von wem werde ich überhaupt angesprochen und von wem nicht. Und das zählt natürlich auch nochmal in das Auswahlverfahren, weil wenn du als Frau niemanden ansprichst, sondern die Männer dich ansprechen müssen, in Anführungszeichen, dann hast du ja in Anführungszeichen auch nur die Auswahl, die auf dich zukommt. Ne? Und das hat schon auch nochmal mit deinen eigenen Themen insofern zu tun, indem deine Ausstrahlung, deine Art, deine Blicke zu dem Mann vielleicht auch, die Art, wie er dich wahrnimmt oder wie du wahrgenommen wirst, schon auch was damit zu tun hat, wer auf dich zukommt und wer nicht. auch das hat nichts mit Anziehung zu tun. Also ich ziehe die an, ich bin kein Magnet, sondern einfach, wer bin ich, für was stehe ich und zeige ich das nach außen.
Genau, und was strahle ich auch.
Oder traue ich mich nicht, das zu zeigen. Oder also, ne, es geht schon auch um die Authentizität, um das, was zeige ich anderen, was strahle ich aus, wie viel Raum kann ich einnehmen. Wie wirklich vielleicht auch in dem ersten Gespräch, wenn jemand kommt. Das sind alles Dinge, die da durchaus auch mit einer Rolle spielen. Aber auch das, ich wiederhole, hat nichts damit zu tun, dass du magisch irgendwelche Männer anziehst.
Genau, sondern das, was halt auch da sind, das, was in dir so offen ist, das wird ja auch wahrgenommen, so wie du wahrnimmst, ne, anhand deiner Wahrnehmungsbrille und anhand deiner Glaubenssätze und so weiter und so fort, passiert es ja auf der anderen Seite genauso. Und da treffen sich tatsächlich ganz oft die Typen, die sich gegenseitig genau mit ihren offenen Themen triggern. Tatsächlich. Und das so lange, bis man das in sich verändert. Und dann wirst du nicht mehr interessant für diese Art Männer oder Frauen, die das noch, ne, die genau das offen haben. Und du nimmst andere Leute wahr. Checkst du? Ja. So checkst funktioniert. Du. Checkst du. So sind funktioniert jetzt, das Ganze.
Ich checke. Sind wir jetzt bei Gen Z angekommen?
Ja.
Tun wir jetzt so, als wären wir nicht beide 38?
Das heißt leider Gottes, nein. Ich habe nur mal Gen Zs um mich herum, auch durch die Heimreise oder durch meine Geschwister und so weiter und so fort. Das heißt, da kommt hier und da bleibt auf jeden Fall ein Wort hängen. Checkst du?
Ja, ich checke. Sag ich checke oder sagt man checke?
Ich checke.
Ich checke.
Glaube ich.
I don't know. Okay. Letzter Teil der Frage.
Ja.
Habt ihr beim ersten Date eine Art Checkliste und fragt, ob oder wie der Mann seine Männlichkeit lebt, Probleme löst, Kommunikation, Verhältnis zur Familie, Mutter, Vater, Kindheitserfahrungen, frühe Beziehungen etc. pp. Hast du eine Checkliste?
Ich habe eine Checkliste. Die habe ich gerade nochmal überarbeitet. Und zwar ganz stark. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt auspacke und dann anfange, da ein Kreuzverhör zu machen, sondern das sind einfach Dinge, die ich anfange zu beobachten ab den ersten Momenten der Interaktion.
Ich find's so witzig, die Vorstellung davon, dass du dich in ein Date setzt und dann erstmal einen Ordner auspackst.
Und dann sag ich, Entschuldigung bitte, also wie regulierst du deine Wut?
Großartig.
Was ist da dein größtes Thema? Kennst du deine hässlichsten Seiten und wie wirst du dafür sorgen, dass du sie nicht auf mich projizierst? Nein, also tatsächlich, das sind solche Sachen, die mich interessieren. Aber ich packe, also es ist nicht so, dass ich jetzt ein Kreuzverhör gehe oder so. Ich habe dir beim Hinterkopf oder habe die Sachen, die mir wichtig sind, im Hinterkopf. Und die werden ja ganz natürlich durch das Gespräch, durch Situationen, durch Interaktion mit anderen, durch den Austausch, durch Erzählungen aus der Vergangenheit und den Learnings dazu, das ergibt sich ja dann. Also das sind ja Sachen, die sich dann im Laufe der Treffen ergeben werden. Aber und gleichzeitig ist es so, ich hoffe, euch ist bewusst, dass ihr Männer und Frauen immer the good, the bad, the ugly trifft, so wie ihr selbst auch. Also ich hoffe, das ist keine perfekte Liste mit einem perfekten Mann oder einer perfekten Frau. Die wird es so nicht geben. So jeder wird gute Seiten haben und schlechte Seiten haben. Die Frage ist, wie bewusst ist sich die Person darüber? Wie selbstreflektiert ist sie? Wie eigenverantwortlich geht sie damit um? Und ist sie bereit, was daran zu ändern? Und wie steht es um die emotionale Regulation? Weil wir alle bringen Themen mit.
Es ging aber ja ums erste Date. Die ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, siehst du im ersten Date nicht. Du siehst auch nicht the good, the bad und the ugly im ersten Date. Du siehst im ersten Date siehst du im Grunde genommen den Sales Director dieses Menschen. Du siehst nicht den Menschen wirklich, du siehst, wie er versucht, sich zu verkaufen.
Ja, absolut.
Im schlimmsten Fall.
Aber da achte ich auf Kleinigkeiten. Umgang mit mir, Essen, wie steht es um das Essen, wie ist er in Interaktion, wie ist er mit dem Kellner, wie geht er, ne? Also diese ganzen Sachen. Also ich bin.
Bei mir geht's schon vorher los.
Okay, vielleicht habe ich was vergessen, erzähl.
Bei mir geht's schon vor dem ersten Date überhaupt los. Also wie kommt es zu diesem ersten Date? Wie
natürlich.
Wie viel Unterhaltung gab es vor dem ersten Date? Wie vorhin schon gesagt, ich treffe mich mit niemandem, wenn ich nicht weiß, ob ich die Stunde mit diesem Menschen oder zwei, gerade deswegen gehe ich auch nicht gerne essen als erstes Date.
Nee, Kaffee trinken reicht.
Weil sonst sitzt du da
am
Ende des Tages mit jemandem, mit dem du dich keine zwei Stunden unterhalten willst.
Hundertprozentig.
Wozu? Also für mich, du musst erstmal.
Kaffee-Date, Leute. Erstes Date, Kaffee-Date.
Für mich, und das wird jetzt wieder nach sehr hohen Ansprüchen klingen, musst du erstmal ein paar ich will noch nicht mal sagen Hürden, aber in meinem Kopf Dinge abgehakt haben, bevor ich mich mit dir überhaupt treffen möchte.
Ja, aber das, ist das nicht normal?
Nein.
Also ist es nicht normal, dass man im Gespräch vorher quasi guckt, so einen Vibe-Check macht?
Ganz viele Leute matchen auf Tinder oder Hinge oder tauschen irgendwo am Ende des Abends, ohne dass sie sich groß unterhalten haben, Nummern ausbetrunken und dann treffen die sich zum Essen. Und da ist zwischendrin nicht wirklich was passiert. Würde ich niemals machen. Also,
aber daran ist auch
nicht falsch. Das
ist halt eine Erfahrung, ne, die man macht.
Ich bin da auch sehr transparent. Wenn mich jemand nach super kurzer Zeit fragen würde, ob ich essen gehe, sage ich nur, ich weiß noch nicht. Ich kenne dich noch nicht gut genug, um zu wissen, ob ich mit dir essen gehen möchte.
Ja.
Und ich kenne dich auch noch nicht gut genug oder kann es noch nicht gut genug einschätzen, ob ich Interesse habe, dich auf diese Art und Weise kennenzulernen.
Ja.
Weiß ich noch nicht.
Ja, aber das finde ich absolut legitim. Ich bin da auch sehr transparent in der Hinsicht. So, also absolut. Und wie gesagt, wenn man das Risiko minimieren will, dass man da mit jemandem hockt, wo man merkt, oh nee, ey, dann, wie gesagt, kurzes Kaffee-Date.
Das ist es, was ich meine mit, da fängt es ja schon an. Wie reagiert jemand, wenn ich nicht sofort mit ihm essen gehen will?
Absolut.
Weil er gefragt hat. Wie reagiert er?
Easy. Absolut. Ja.
Ja. Wie respektvoll ist der?
Ja.
Und es ist kein, ich meine das jetzt nicht im Sinne von Shit-Testen, weil ich mache das nicht, um zu gucken, wie er reagiert, sondern weil ich mich wirklich nicht mit ihm treffen will, bis ich mir nicht sicher bin, dass ich mich mit ihm treffen will.
Ja.
Weil ich will weder seine noch meine Zeit verschwenden. Und ich treffe mich einfach nicht mit Hinz und Kunz. Wenn ich das machen würde, dann wäre ich jede Woche auf 5 Dates. Was soll das denn werden?
Das ist doch klar.
Das ist ja Quatsch. Wie reagiert er darauf? Wie ist die Unterhaltung von dem Zeitpunkt an bis zu gegebenenfalls dem Date? Wie viel Druck macht er bis dahin? Wie oft fragt er?
Aber easy, du erwähnst Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, nee, oder?
Ich glaube nicht, dass die selbstverständlich sind.
Nee, warte mal, das gehört doch alles auch zum Vibe-Check vorher. Also vor dem Treffen, wenn er anfängt, sich komisch zu verhalten, dann kommst du nicht zum Treffen, fertig.
Ja, aber wenn du keine Zeit hast zwischen Kennenlernen und Treffen, dann kannst du auch keinen Vibe-Check machen.
Aber da muss ich sagen, ich glaube, das ist wirklich absolut Typsache. Es gibt eine Herangehensweise, die ist wie deine. Und es gibt eine, die treffen sich mal kurz eine halbe Stunde, fühlen sich ein, gucken, wie das ist und sagen, nö. So.
Ja, aber es wurde ja nach unseren Checklisten gefragt. Nicht nach allgemeinen.
Nee.
Und bei mir fängt es schon vor dem ersten Treffen überhaupt an. Ich treffe mich mit niemandem, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich eine Stunde Kaffee oder eine Stunde Essen genießen würde. Unabhängig davon, ob ich romantisches Interesse habe oder nicht, oder schon weiß, ob ich es entwickeln kann oder nicht, weiß ich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ich muss wissen, dass ich mich eine Stunde oder zwei
natürlich
mit dir gerne unterhalten möchte und mit dir gerne Zeit verbringen möchte. Und wenn ich das nicht weiß, gehe ich mit dir nicht essen.
Aber easy, wie gesagt, das ist für mich schon so selbstverständlich, dass es nicht erwähnenswert ist. Aber gut, ja, hast du recht.
Also die ganze Zeit davor spielt schon eine Rolle.
Absolut.
Dann spielt es eine Rolle, wie wird dieses Date geplant?
Oh ja.
Das ist schon mal Punkt Nummer 2. Und dann kommen wir erst zu, wie ist dieses Date? Und bis dahin habe ich ja hoffentlich schon ein bisschen was über diesen Menschen erfahren. Und natürlich erwarte ich nicht, und das würde ich auch nicht machen beim ersten Date, erwarte ich nicht, dass mir irgendwer seine schlimmsten Kindheitstraumata erzählt, weil das wäre für mich auch schon wieder sehr kritisch, wenn jemand ohne Vertrauensbasis solche Sachen auspackt. Weil dann frage ich mich auch, wem er das alles erzählt und warum er das jetzt... Also es gibt ein Maß an Verletzlichkeit, das immer passen muss, proportional zu der Basis, die wir zwei haben, passen muss.
Mhm.
Sonst ist es keine Verletzlichkeit, sonst ist es Show.
Verstehe, was du sagst.
Wenn wir noch keine Basis aufgebaut haben, kannst du mir solche Sachen nicht erzählen.
Ja.
Dann kaufe ich sie dir nicht ab. Dann hast du es mir erzählt aus dem Grund. Und nicht, weil du mir vertraust und weil es dir wirklich schwerfällt, darüber zu sprechen.
Verstehe. Das ist dann quasi nur Mittel zum Zweck.
Ja, das performative Verletzlichkeit, das zählt für mich nicht.
Absolut.
Und wenn dann so Sachen kommen wie, ja, das habe ich noch nie jemandem erzählt, aber bei dir habe ich jetzt, nee, Brudi, also nicht.
Genau. Genauso wie, du bist total besonders und ich habe noch nie so eine Frau getroffen wie dich. Mhm.
Ja.
Und,
nee, machen wir nicht.
Nee.
Deswegen glaube ich, beim ersten Date kann man, also habe ich keine Checkliste, die ich abfrage, was seine Vergangenheit und sowas betrifft. Ich gehe eher nach, erste Dates sind bei mir keine wirklichen ersten Dates, weil ich die Menschen meistens schon vorher längere Zeit auf einer anderen Basis kennengelernt habe, sodass es sich nicht anfühlt, wie ich kenne die Person gar nicht. Mhm. Und dann hat man auch schon eine tiefere Gesprächsebene, wenn man sich denn dann auf ein Date einlässt. Und dann gucke ich, wo das Gespräch hinführt. Und ich versuche schon zu gucken, wie float das Gespräch, wie viel Interesse hat dieser Mensch an mir.
Genau. Labert er dich zu über sein Leben die ganze Zeit oder hört er zu und stellt interessierte Fragen?
Ja, ich achte sehr auf Gesichtsausdrücke, wenn ich Dinge erzähle, die mir wichtig sind. Also ob das jetzt irgendwie um meine Ansichten, um Werte, um Interessen, Karriere, keine Ahnung was. Wie reagiert er auf solche Sachen? Nicht nur, was sagt er, sondern was sagt sein Gesicht? Inwiefern stellt er Rückfragen? Inwiefern ist er sehr schubladisierend unterwegs?
Ja, oh mein Gott.
Erkenne ich, dass jemand schnell schwarz-weiß denkt oder schnell Vorurteile hat bei bestimmten Themen? Das gute Alte, das haben wir aber auch schon ganz oft gesagt, wie geht jemand mit Personal um? Ob das jetzt mit Kellnerinnen ist oder mit der Toilettenfrau oder Taxifahrer oder völlig egal. Also wie geht dieser Mensch mit anderen Menschen um? Wie geht dieser Mensch mit mir um? Also wird bezahlt. Mir ganz persönlich ist das wichtig.
Ja. Und nochmal, da geht es nicht darum, dass man kein Geld hat. Für mich ist das eine Geschichte des Gentleman-Seins.
Ja, für mich. Ich bin aber auch, das muss ich dazu sagen, ich bin kein Mensch, der gerne auf Fancy-Dates geht. Ich werde nicht gerne, für mich hat das so was Performatives.
Ja.
Wenn Männer so in so Sterne-Restaurants gehen wollen oder so, bin ich immer komplett raus. Gerade wenn es am Anfang ist. Weil mich musst du nicht mit so einer Scheiße begeistern. Es juckt mich alles wirklich gar nicht.
Mhm.
Und wenn das so performativ ist, habe ich auch das Gefühl, du hast mir die ersten Unterhaltungen davor nicht zugehört.
Ja.
Weil ich gehe lieber eine Pizza essen.
Mhm.
Gerade so, ich weiß nicht, ob du in Bockenheim das Cimino kennst.
Natürlich.
Was übrigens alles Marokkaner sind,
ich die weiß.
Besser Italienisch sprechen
ich
als
weiß.
Ich.
Ich weiß.
Unangenehm.
Ja.
Einfach unangenehm. Aber Bomben-Italienisch. Da gibt es noch nicht mal richtige Tische oder Tischdecken oder so.
Ich weiß, es sind nur so also Hochtische mit so Hockern.
So hoch, das ist so wie so ein Mini-Bistro. Die haben wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tische, 6 kleine Tische.
Ja.
Du sitzt immer mit irgendwelchen wildfremden Menschen noch zusammen, weil nicht genug Platz.
I like.
Ich gehe lieber dahin und esse eine Pizza für 5 €, die du dann aber bitte bezahlst. Und unterhalte mich da, als in irgendwie was Aufwendigeres zu gehen. Aber ich finde es schon respektvoll und Anstand, dass er diese 5-Euro-Pizza für mich übernimmt.
Ja.
Oder den Kaffee oder keine Ahnung was. Das sind schon Dinge, die ich wichtig finde. Wird mir die Tür aufgehalten?
Genau. Ich bin leider Gottes, ich bin auch in der Hinsicht, achte ich extrem darauf.
Gerade beim Cimino beispielsweise ist ja immer sehr voll, weil da ist so eine Theke, wo du bestellen musst, da gibt es ja auch keine Kellner. Bestellt er für mich mit? Oder muss ich selber bestellen? Wenn da eine Menschentraube vor dieser Theke ist, passt da auf, dass mich niemand anrempelt? Oder stehe ich da alleine und kriege ständig einen Ellenbogen ab? Das sind alles Dinge, auf die ich schon achten würde. Da brauche ich gar keinen Deep Dive in seine Familiengeschichte zu machen.
Hundertprozentig.
Man merkt das. Wie redet er über seine Freunde? Wie redet er gegebenenfalls, wenn das Thema aufkommt, über seine Ex-Freundin?
Ganz wichtig, Leute. Wie redet der?
Wie redet er über Frauen im Allgemeinen?
Ganz genau hinhören. Du bist nicht so, die anderen aber, Red Flag. Meine, egal was passiert in der Ex-Beziehung oder in der Ex-Partnerschaft oder in der Ex-Ehe, was auch immer, hör bitte genau hin, ob er in seiner Erzählung der anderen Person die Schuld an allem gibt und er ja gut rausgekommen ist.
Die war verrückt.
Die war voll verrückt.
Die war verrückt.
Die war richtig verrückt.
Und hysterisch.
Hysterisch und so.
Die hat aus allem ein Thema gemacht und ständig irgendwie, ich hatte gar keine Ruhe und ich habe gar nichts gemacht, aber die ist dann immer,
Wenn jemand nicht seinen Anteil reflektiert hat und sagen kann, das ist der Teil ist meine Verantwortung in der ganzen Geschichte, finde ich auch bedenklich. Also dann ist für mich schon wieder...
Das ist bedenklich.
Das ist dann krass bedenklich. 100%.
Und vor allen Dingen, wie redest du über deine Ex-Person?
Ja. Egal was ist. Weißt du, was ich meine? Es ist deswegen...
Ja.
Ganz genau hinhören.
Du bist die nächste Verrückte.
Genau.
Es wird der Moment kommen in der Beziehung, wo du denkst, deswegen ist die immer so ausgerastet. Ich checke.
Checkst du?
Ja. der Punkt kommt. Und dann bist du die nächste gestörte Ex-Freundin.
Ja.
Von der er beim nächsten Date erzählt.
Genau.
Also, das sind hauptsächlich die Dinge, auf die ich achte. Und wie er von seiner Zukunft spricht. Ich bin ja jemand, der sehr viel auf Ambitionen und sowas achtet. Und auch sind Zukunftsvorstellungen kompatibel, zumindest im weitesten Sinne.
Ja.
Ein Punkt, auf den ich prinzipiell auch immer achte, ist, wie reagiert er darauf, wenn meine Meinung eine andere ist als seine?
Super
wichtig.
Womit ich
ein ganz schlimmes Problem habe, sind Ja-Sager. Also der erzählt irgendwas zu irgendeiner Sache, ob jetzt gesellschaftlich oder von mir aus Musikgeschmack oder er sagt irgendwas. Irgendwas Negatives über irgendwas. Und ich sage, ach echt? Weil ich mag das voll. Oder ich sehe das anders. Oder, keine Ahnung, meine Sicht auf die Dinge ist die und die. Und auf einmal wechselt er seine Meinung.
Oder spricht deine nieder.
Oder das.
Genauso bedenklich. Geht in beide Richtungen.
Dann ist auch durch. Dann habe ich auch, dann, Nicht, dass man seine Meinung nicht ändern darf. Ich glaube, ich habe das schon oft genug gesagt. Ich ändere meine Meinung ständig, wenn ich eines Besseren belehrt werde, wenn es neue Studien gibt, wenn ich neue Erfahrungen gemacht habe. Man darf seine Meinung ändern. Gar kein Problem. Aber die änderst du normalerweise nicht innerhalb von 5 Sekunden.
Nee.
Nur weil jemand eine andere Meinung hat als du.
Außer jemand hat jetzt irgendein Argument gebracht, was man vorher nicht im Kopf hatte.
Ja, aber dann änderst du auch nicht sofort deine Meinung, sondern sagst ja sowas wie krass interessant aus der Perspektive, habe ich das noch gar nicht gesehen. Muss ich nochmal drüber nachdenken.
Ja.
Aber geil, danke. Da sagst du ja nicht, ja stimmt, du hast recht, ich werfe meine Meinung über Bord, die ich seit 30 Jahren hatte.
Nein.
Und jetzt sehe ich das so wie du. Habe ich vorhin nicht so gemeint. Unfreundlicher, respektloser Humor. Also eigentlich ist es kein Humor, sondern verpackt als Humor.
Oh, ganz schlimm.
Auch. Darauf achte ich auch. Das sind die Dinge, auf die ich achte. Ich glaube, das war's. Was auch schon genug ist.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war's, ist hier nicht angebracht.
Ja. Und wenn du es dann überlebt hast, dann kommen sie in den Recall.
So sieht's aus. So sieht's aus.
Mona ist abgedreht. Die hört mir gar nicht richtig zu. Die ist beschäftigt mit der Katze.
Doch, doch. Ich höre voll zu. Leute, ich bin hier dauernd am Dauerstreicheln der Katze. Deswegen. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Den ganzen Tag hat sie mich nicht mit dem Arsch angeschaut. Und jetzt natürlich, wo ich am Aufnehmen bin, braucht die extra viel Liebe. Und stößt auch das Mikro gerade an, weil ich jetzt aufgehört habe zu streicheln.
Ja, das ist das erste Mal, dass du nicht selber das Mikro durch die Gegend schleuderst, sondern dieses Mal die Katze.
Ja, die übernimmt das heute für mich.
Ganz großartig.
Ja. Also, gab es noch weitere Fragen von dieser Nachricht?
Nee, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben sie alle beantwortet.
Okay, dann ist das abgehakt.
Ja, ich denke schon. Also ich hab eine ganze Liste an Sachen, über die wir sprechen könnten. Aber weil ich weiß, dass es sehr viele Leute interessiert, und weil ich es auch in dieser Unterhaltung immer mal wieder durchblicken sehe, wenn die Katze vorbeikommt und du kurz deine Konzentration verlierst. Du hattest in der Story letztens erzählt, dass du ADS diagnostiziert bekommen hast.
Mhm.
Du hast davor dann noch nicht wirklich drüber gesprochen. Also immer mal so maximal in einem Nebensatz oder so. Aber irgendwie ist jetzt dein Postfach explodiert.
Ja.
Und die Leute haben sich eine Podcast-Folge dazu gewünscht.
Ja. Also Podcast-Folge, Informationen zu Supplements, bla, Struktur. Und ich habe ja dann gestern schon in der Story gesagt gehabt, dass ich gerade dabei bin, das Ganze für mich zu erschließen. Und dass ich durch das ADHS und gepaart mit viel Stress, dass ich einen extremen Leidensdruck einfach damit hatte. Also das ist ja, ich meine, die Easy war Front Row. Um das mitzubekommen, wie heftig die ADHS-Symptome waren oder sind. Und irgendwann war das so, dass ich immer öfter darauf von außen angesprochen wurde, ob ich denn nicht ADHS hätte. Auch von Leuten, die so aus dem Bereich sind. So, ey, willst du mal vielleicht eine Diagnose machen? Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen reinzulesen. Dachte mir, okay, warte mal ganz kurz. Okay, alles klar. Ich dachte, es läge an fehlender Disziplin oder an fehlende die Fähigkeit, mich nicht zu konzentrieren zu können oder, und dann, je mehr ich gelesen habe, desto mehr hat sich in mir so ein innerer Beobachter etabliert, der mich dann bei Dingen erwischt hat, die anscheinend typisch ADHS sind, die ich irgendwie nur auf was anderes geschoben habe, ja, wo ich nicht verstanden habe, dass das ADHS-Symptome sind, zum Beispiel Schwierigkeiten bei Übergängen, ne, wenn du von der einen Tätigkeit in die andere gehst. Oder von einer Sache an die andere, wie lange man dafür braucht und wie, ne, und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, eigentlich checke ich all die komplette Liste von allen Symptomen, die so, die gefühlt existieren. Und
was mich, also ich würde gerne von der eher sachlichen Nummer weg hin zu deiner persönlichen Erfahrung. Also was waren zum Beispiel Dinge, bei denen du eher, also ich glaube, das lässt sich in zwei Kategorien unterteilen. Zumindest das, was ich jetzt beobachtet habe, wenn wir uns unterhalten haben. Einmal die Kategorie von Dingen, bei denen du dachtest, das geht jedem so. Das ist normal. Das hat einfach jeder. Und jetzt festgestellt hast, ach so, fuck, ist gar nicht jeder. Das bin nur ich, beziehungsweise neurodivergente oder ADS-Menschen. Und die zweite Kategorie ist, Dinge, für die du dich wahnsinnig schlimm verurteilt hast die ganze Zeit, und jetzt feststellst, ach scheiße, ist ein Symptom.
Ja, also das Prokrastinieren mein Leben lang schon. Jede Uni-Prüfung, jede Abi-Prüfung, dass ich halt es nicht schaffe, mich vorher hinzusetzen wirklich. Und dann erst, bis der Stress richtig kickt, ne? Und das ja natürlich auch mein Hirn stimuliert jetzt, wo ich es auch weiß, dass ich dann erst die Dinge mache. Ich habe mir, so habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, Hausarbeiten geschrieben, so habe ich. Das Problem ist einfach, je älter ich werde, desto höher werden die Kosten hinterher, weil ich danach mich komplett verheize in der Zeit und dann liege ich tagelang flach. Und dann, wie gesagt, war das für mich jetzt auch noch nicht mehr möglich, weil ich, mein Körper war durch den ganzen Stress total angeschlagen und geschwächt und der konnte das nicht mehr ausgleichen. Der konnte diesen krassen Stress, der jetzt kurz vor einer Deadline kommt und der mir auch diese Motivation gibt oder diesen Schub gibt, damit ich handeln kann, das war nicht mehr möglich. Also mein Körper war so im Stressmodus, dass selbst das, was mich früher aktiviert hat, damit ich dann arbeite, nicht mehr da ist. Also das war einfach nicht mehr möglich.
So. Ja, es hat dich nicht mehr aktiviert, es hat dich komplett zerlegt.
Es hat mich komplett zerlegt.
Was dich sonst, also der Moment, auf den du gewartet hast und dich eigentlich genau verlassen hast, weil das war deine Strategie dein Leben lang, die hat funktioniert.
Ja.
Ich warte, bis der Stress so schlimm ist, dass es Adrenalin kickt und ich dann tatsächlich auch mich konzentrieren kann und arbeiten kann und Sachen fertig machen.
Ja.
Hat nicht mehr funktioniert ab einem bestimmten Punkt, weil dein Körper schon so durch war, dass dieser zusätzliche Stressor, der sonst dein Benzin war, dich, bevor es Benzin wurde, direkt ausgenockt hat. Also der Antrieb war nicht mehr da, sondern es war dann ciao. Ging nicht mehr. Und dann wurden auf einmal Deadlines eben nicht mehr eingehalten.
Genau.
Weil das einfach nicht mehr funktioniert hat.
Dann war es nicht mehr möglich. Es war einfach nicht mehr möglich. Also es war, sich auch hinzusetzen und was irgendwie zu schreiben, ist nicht möglich. Also es war nicht möglich. Und dann sitzt du davor und denkst du dir, bist du eigentlich bescheuert? Mach einfach. Was ist mit dir? Ne? Bis du irgendwann checkst, dass es einen neurologischen Hintergrund hat. Einfach. Genauso wie, was noch alles. Wirklich, manchmal ist dieses, es gibt ja so Reels, die dann so zeigen, wie dann jemand aufsteht, in die Küche geht, anfängt die Küche auszuräumen, dann ist da so ein Teil, es bringt er ins Bad, im Bad fällt ihm ein, dass die Schublade ausgeräumt werden muss, dann fängt man das da an, findet in der Schublade etwas, was ins Schlafzimmer muss, dann ist man im Schlafzimmer, denkt man sich, das ist so dieses ganzen Tag Dinge machen, aber nichts zu Ende bringen und nichts wirklich gemacht haben dann. So, und das ist auch ganz extrem geworden, wo ich mir dachte, hä, bleib doch, und ich mittlerweile so, okay, Küche, 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 bleib dabei, nichts anderes. Und trotzdem, sobald ich diesen Fokus darauf verliere für eine Sekunde, weg. Aber wiederum, diesen Hyperfokus, den ich in einem Aufstellungstag halten kann, ich bin im Tunnel. Ich bin 12 Stunden, Leute verstehen nicht, wie das geht. Die sind fertig nach einer Aufstellung, die raffen nicht, ich bin dann im Tunnel. Ich bin 12 Stunden weg, Heimreise, 12 Stunden weg. hier, meine, wie heißt es, die Leute, mit denen ich arbeite, ich verliere mich so hart in diesen Fokus und dieser Präsenz, dann bin ich aber sowas von da. Dann bin ich so extrem präsent mit den Menschen, ist kein Spaß mehr. So, danach aber war das anscheinend so anstrengend für meinen Körper, dass ich super fertig bin. So, es ist so, genauso wie Emotionen. Bei mir ist es dann so, ich werde extrem überstimuliert und kann meine Emotionen, ich kann sie regulieren, aber die sind so hyper da. Also im Sinne von, wenn ich mich freue, freue ich mich hysterisch. Wenn ich wütend bin, bin ich sehr wütend und so. Und wenn diese Emotionswelle vorbei ist, bin ich platt. Ich bin einfach fix und fertig danach und komplett leer und muss mich eigentlich hinlegen, so weil ich gar nicht mehr kann. Genauso wie mit Impulsivität. Ich bin extrem impulsiv in gewissen Dingen. So, wo, sei es Käufe, sei es andere Dinge. Ich bin ja sehr begeisterungsfähig in den Sachen. So, aber genauso schnell manchmal
extrem. In gewissen Themen. Du bist ja extrem
begeisterungsfähig. Ich bin extrem begeisterungsfähig. So, extrem, ja. Und einerseits, in gewissen Sachen ist es gut, in anderen gar nicht, weil ich gar nicht abwarte, ob die Entscheidung, die ich treffe, wirklich im Einklang mit mir ist. Ja. Sondern nur diese Begeisterungswelle mitnehme und dann aber mich in Verbindlichkeiten begebe, die ich dann nicht mehr auflösen kann. Und dann muss ich aber gegen den Rest ankämpfen, um das dann noch wirklich umzusetzen. Also es sind so mehrere Dinge, ja. Klar, ich bin auf jeden Fall super kreativ und kann out of the box denken. Also schon immer. Ich habe schon immer quasi so gedacht, dass es nicht typisch ist für Menschen, sondern dass ich da auch andere Lösungen finden konnte. Aber mehr betreffend, was andere Menschen angeht, wenn ich drinne stecke und es nicht gerade mich nicht davon lösen kann, ist natürlich schwierig. Dann brauche ich einen Moment Arbeit oder Reflexion von außen. Ja, sag ich, Thema Fokus halten bei Sachen, die mich nicht interessieren, Krise. Weil es gibt mir kein Dopamin, nichts. Ich hasse es wie die Pest und dann, auch da, kann ich es nicht machen. So, ich versuche gerade Systeme zu etablieren. Ne? Ich arbeite mit gewissen Frequenzen und YouTube und jetzt Supplements. Und heute bin ich das erste Mal auf Elvanse. Und easy, falls dir aufgefallen ist, ich wackel nicht so viel rum wie sonst.
Ja, ich habe mich sehr, sehr genau unter Beobachtung heute.
Ja, ich fällt dir eigentlich irgendwas an mir? Ist irgendwas anders? Was fällt dir von außen auf?
Ich habe das Gefühl, du bist heute ein bisschen ruhiger.
Ja, das...
Du redest mir weniger dazwischen.
Ja.
Wir reden uns sonst sehr häufig gegenseitig dazwischen. Manchmal, weil wir denken, der andere macht gerade eine Pause oder der Satz ist beendet und dann wollen wir was dazu sagen und dann sagt der andere aber doch nochmal was. Bei dir ist es aber gefühlt zumindest auch häufig so, dass du gerade einen Einfall hast und den jetzt sagen
nicht zurückhalten
musst. Ja. Weil, also A, weil einfach Impuls, aber auch B, weil du Angst hast, dass du es vergisst, wenn du es jetzt nicht sagst. Und das ist, das hört man meistens am Ende im Podcast nicht, weil das in der Nachbearbeitung rausgenommen wird. Also entweder werde ich kurz leise gemacht, damit man Monjas Tonspur hören kann, oder es wird auseinandergefriemelt, sodass wir das nacheinander sagen. Also man kriegt im Podcast am Ende nicht mit, wie viel das im Normalfall ist. Das ist heute gefühlt null. Mir fällt es auf.
Ja, also ich fühle mich auch etwas anders. Ich muss es dann beobachten, wie gut ich das finde, ehrlich gesagt. Weil ich weiß nicht, ob ich mich gedämpfter fühle. Das ist etwas, was ich gerade jetzt noch rausfinden muss mit der Elvanse für eine Weile. Wie gesagt, in Zukunft wird es nur dafür genutzt, dass wenn ich wirklich meinen Hintern acht schon platzieren muss oder wirklich PC-Arbeit habe, dass ich das dann gezielt nutze. Aktuell bin ich dabei rauszufinden, welche Dosis für mich die richtige ist. Heute ist Tag 1, das mache ich eine Woche, dann geht es eine Besprechung und dann wird das Ganze immer nur nach Bedarf benutzt. Mein Ziel ist es, es so gut wie nicht mehr zu brauchen. Wie gesagt, da bin ich halt in der Recherche. Für ein ADHS-Gehirn ist zum Beispiel High-Protein, Low-Carb-Ernährung super wichtig, ne? Weil Zucker nicht gut ist fürs Gehirn die ganze Zeit, dass man da so, dann die ganzen Supplements, mein Eisenmangel spielt eine Rolle. Eisenmangel, ADHS vertragen sich überhaupt nicht und verstärken die Symptome des Grauens, habe ich zum Beispiel. Das sind alles Dinge, an die ich jetzt drumherum arbeite, weil ich nicht glaube, dass eine Pille so etwas lösen sollte. Es ist schon ein ganzheitlicher Ansatz. Das ist meine Ansicht dazu.
Ja, aber dafür braucht man ja auch trotzdem erstmal die Energie und sich überhaupt darauf konzentrieren zu können.
Genau, und das ist der Grund, warum ich es auch genommen habe, weil mir gerade die Fähigkeiten oder die Kapazität durch das, weil das ADHS so stark geworden ist, überhaupt fehlt, überhaupt so ein System zu etablieren. Und deswegen mache ich das gerade. Deswegen nehme ich die auch. Das war der, auch für mich war sehr schwierig, weil ich bin ja so eine ganzheitliche Kräuterhexe. Aber in der Hinsicht ging es einfach nicht mehr. So, das heißt, jetzt ist es Mittel zum Zweck. Damit baue ich mein System auf und dann wird es komplett runtergefahren wieder. Und dann gibt es andere Sachen, die es tragen. Ich bin ja nicht die Einzige. Es gibt viele Menschen, die können mehr als gut genug damit leben, sogar sehr gut. Man muss halt gucken, welche Dinge man ausgleichen lässt. Ne? Also man sollte nicht dagegen arbeiten, sondern mit dem arbeiten. Und das ist gerade, was ich lerne. Wie arbeite ich damit? So, wie lebe ich damit möglichst ADHS-gerecht und hole damit das Beste aus meinem Leben raus? So, Menschen mit ADHS können zum Beispiel selten einen Job machen, den sie hassen. Das ist so spannend.
Ja.
Ne? Also das funktioniert einfach nicht. Zum Glück habe ich das Thema nicht, aber ich habe viele Side-Geschichten, die dafür sorgen, dass ich dann in die Bredouille komme, weil ne, Buchhaltung, weil bla bla. Und das sind alles Sachen, da gucke ich jetzt langsam, wie ich das alles ausgleichen kann durch jemand anderes oder halt durch mal eine Tablette. Ne?
Was hat die Diagnose mit dir gemacht? Also jetzt, wo du weißt, dass du es hast und sich viele Symptome oder Dinge, die du vielleicht früher als Macken gesehen hast oder als wahnsinnige Herausforderungen oder für die du dich selbst einfach verurteilt hast, weil du gedacht hast, bei allen anderen klappt es doch auch, warum klappt es bei mir nicht? Jetzt, wo du weißt, dass das eine neurologische Ursache hat und gar kein persönliches Versagen ist oder so, was hat das mit dir gemacht?
Ja, auf jeden Fall Erleichterung. Also, weil natürlich stellst du dir die Frage zwischendurch, was stimmt nicht mit dir? Mach einfach. Steh auf und mach. Bist du doof? So kann ja nicht sein, dass du die Einzige bist, die das nicht hinkriegt. Blablabla. Natürlich gibt es diesen Self-Talk, dann vor allem, je dringlicher etwas wird oder wenn auch noch Menschen hinten dran hängen, die davon abhängig sind, dass du jetzt in die Pötte kommst, das ist eh das Schlimmste überhaupt, das sage ich euch. Und zu verstehen, dass es keine Faulheit ist, dass es keine Inkompetenz ist, dass es keine Gemütlichkeit ist, dass es kein Scheiß drauf oder Gleichgültigkeit ist, ist auf jeden Fall so eine krasse Erleichterung, ne? Weil, wie gesagt, ja, auch ich habe mich ja gefragt, warum gibt es Bereiche, die mich interessieren, wo ich so einfach ins Machen komme? Hä? Warum ist das da kein Problem? Also, wenn ich dazu, weil da natürlich gibt mir das total viel. Und dann schaffe ich es auch in den Flow zu kommen. Das ist ein No-Brainer. Aber andere Bereiche, die aber fürs Leben sehr wichtig sind, da habe ich es nicht gepackt. So, und das ist auf jeden Fall erleichternd zu wissen, das zu verstehen. Genauso zu verstehen, was für ein System ich brauche, damit ich arbeite. Ne, dass ich für diese Aufgaben, die ich nicht mag, eigentlich Body-Doubling brauche oder eine Art Pomodoro-Technik mit gewisser Hintergrundmusik, dass ich vorher vielleicht jetzt nicht das und das essen sollte, sondern eher das, dass ich Sport mache. Zum Beispiel, ich muss wirklich sagen, dass diese Sportgeschichte, das ist ja auch nachgewiesen, das ist für ein ADHS-Gehirn super wichtig, ne? Weil wir natürlich auch dadurch kein billiges Dopamin bekommen und weil das Gehirn, der Frontallappen schön durchgeblutet wird und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die merke ich. Ich merke nach dem Sport eine ganz heftige innere Ruhe und Ruhe im Kopf. Die habe ich übrigens heute auch. Ich habe heute die Ruhe im Kopf. Normalerweise hört sich mein Kopf an, als wären da 20 Tabs offen und die sprechen aber 20 verschiedene Sprachen alle auf einmal. So hört sich mein Kopf eigentlich an in der Regel. Und der ist heute ruhig durch dieses. Aber ich muss mal gucken, wie gesagt, weil ich frage mich halt, ob damit eine Wesensveränderung einhergeht. Das weiß ich noch nicht. Verstehst du? So, das ist etwas, was ich noch rausfinden müsste.
Wenn du... Zwei Fragen noch, dann sind wir durch, weil wir sind jetzt auch fast bei einer Stunde. Wenn du anderen Menschen, die ähnliche Symptome haben, die sich jetzt vielleicht wiedererkannt haben oder die gerade frisch ihre ADS-Diagnose haben oder gerade erst überlegen, ob sie Diagnostik machen oder nicht, wenn du denen irgendwas sagen könntest aus dem, was du bis jetzt selbst dadurch gelernt hast oder die Erleichterung, die du dadurch erfahren hast oder so, was wäre das?
Dass ich verstehen kann, dass du dich schämst und dass das absolut nichts mit dir zu tun hat und deiner Inkompetenz, sondern dass dahinter wirklich ein Grund ist und bitte vertraue dich den anderen Leuten an. Hör auf, das zu maskieren und so zu tun, als wäre nichts, weil dann werden die anderen das interpretieren, als hättest du keinen Bock, als wäre es keine Prioritäten und so weiter und so fort. Sondern ich würde damit ganz offen umgehen. Und gleichzeitig würde ich mehrere Hebel nutzen. Wenn dein Darm am Arsch ist, du dich nur von Zucker ernährst, binge-watchst, nachts bis 3 Uhr morgens wach bleibst, dann sind das alles Dinge, die spielen da auch eine Rolle. Also bitte check deinen Darm, check deine Ernährung, beweg dich und geh das Ganze ganzheitlich an. So, weil ich finde halt, wie gesagt, ich finde, das ist so fehlende Selbstverantwortung zu sagen, ich habe das jetzt, ich gucke mir nichts anderes an, ich schmeiß mir eine Pille an und das so und gut ist. Nee. Und lies ein paar Bücher, wissen, was es macht. Ich finde, ganz wichtig ist es, wenn du was hast, zu verstehen, was es ist. Was ist es? Ja. Wie funktioniert es? Was genau ist das Thema? Einfach nur, das hilft dir auch, nicht mehr gegen dich zu gehen. Also erstens ist Wissen, es macht. Wenn du mehr, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, wo du ansetzen kannst und was du dagegen machen kannst oder dafür, damit machen kannst. Und gleichzeitig ist es so, es hilft dir auch, dich weniger selbst zu verurteilen, wenn du weißt, wie es funktioniert und was die Symptome davon sind. Und das ist eine Dopaminstoffwechselstörung ist im Gehirn und was irgendwie dein Social Media damit macht und so weiter und so fort. Ne? Und weil, wenn du bereit bist, was du machen musst und, ne, und so weiter. Ja.
Wenn du jetzt die andere Seite der Medaille, wenn jetzt Leute zuhören, die in ihrem Umfeld vielleicht jemanden haben, einen Partner haben, eine Schwester haben, einen Bruder, einen Vater, eine Mutter, ein Kind, die ADS haben, was würdest du dem Umfeld von Menschen mit ADHS mit auf den Weg geben? Also den Freundinnen, den Bekannten, den Eltern?
Also erstmal, dass man die nicht verurteilt. Was ist mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Steh mal auf. Es kann nicht sein. Weil ich glaube, jemand, der nicht neurodivergent ist, kann sich nicht vorstellen, was das für ein Thema ist. Also bitte glaubt ihnen erstmal. Und dann glaubt ihnen auch, wenn sie Sachen vergessen, wenn sie total zerstreut sind, wenn sie unkonzentriert sind, dann eher gucken, wie du supporten kannst. So wie du, ne? Weil es gibt ja auch zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht, das ist kein Symptom, das ich habe, aber Entscheidungsschwierigkeiten. Eigentlich kommen so Entscheidungsparalysen auch einher mit ADHS, das ist kein Symptom, das ich jetzt habe zum Beispiel. Aber da auch zu gucken, wie kannst du Hilfestellung, warte mal, easy, habe ich Entscheidungsparalysen? Mhm. Ja, wirklich. Mhm. Privater oder beruflicher Natur?
Beides. Wenn du sehr in einem Hype-Thema bist, nicht, dann entscheidest du fast zu schnell aus dem Hype raus. Das genau. Hast du ja vorhin schon gesagt.
Ja.
Aber wenn du nicht in einem Hype bist, sondern dich für irgendeinen Weg entscheiden musst oder für irgendein Produkt oder für dies oder für das oder für jenes, dann ist ciao.
Ja, genau. Okay.
Das sind dann die Male, wo wir es durchsprechen und gucken, was macht jetzt mehr Sinn und so weiter.
Ja, ja. Ja, ja, okay. Dann anscheinend doch, weil von außen sehen Menschen einen nochmal anders, als wenn man selbst drauf blickt, dass man vielleicht eher sich mit denen hinsetzt und denen hilft, eine Struktur oder das Ganze mal schwarz auf weiß aufzuschreiben, ne? Und zu gucken, zum Beispiel auch typisch ist dieses, ich werde auch massiv überstimuliert irgendwann, wenn ich irgendwo zu viel bin, dass man guckt, okay, dass man das vielleicht bemerkt und vielleicht mal anbietet, mal rauszugehen oder sich zurückzuziehen, dass man sich ja auch ergänzen kann. ADHSler haben ja andere Stärken, dass man vielleicht denen die Aufgaben überlässt im Haushalt oder im gemeinsamen Leben und dafür vielleicht das übernimmt oder das supportet, was einem schwieriger fällt. Je nachdem halt, wenn es möglich ist natürlich. Ne? Es geht ja nicht darum, die Verantwortung von der Person irgendwie wegzuschieben, aber je nach Beziehungszustand. Ne? Wenn man in der Beziehung ist oder wenn man jetzt irgendwie nur Freunde oder nur Geschwister sind, dass man ja allein Glauben schenken, Halt geben, vielleicht helfen, so ein bisschen dieses Chaos in einem zu strukturieren, ist schon eine große Hilfe. Und vor allem nicht shamen. Nicht shamen oder die Person dafür irgendwie dumm anmachen, dass sie diese Symptome hat. Ja.
Ja. Ich glaube, dass Glauben schenken und nicht shamen ist
schon viel.
Ist, glaube ich, schon die halbe Miete.
Ja.
Weil dieser Scham, den teilweise Menschen mit ADS empfinden, weil Vielleicht kannst du das unterschreiben. Für alle, die sich fragen, warum ich mich damit überhaupt auskenne, ich habe viele Menschen mit ADS in meinem Umfeld und auch in meiner Familie. Das heißt, ich bin damit groß geworden, zu sehen, wie diese Symptome sich im Leben zeigen, auch von ganz klein zu erwachsen. Und vor allen Dingen, was das macht, wenn die Symptome nicht als Symptome erkannt werden, sondern Menschen dafür verurteilt werden und so. Das heißt, die meisten ADS-Menschen, gerade die, die erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden, haben ihr Leben lang ständig auf die Fresse gekriegt für Dinge, für die sie nichts können und haben versucht, Dinge wie Menschen umzusetzen, deren Gehirn in Anführungszeichen normal funktioniert. Und es funktioniert aber einfach nicht, weil die Gegebenheiten andere sind, die neurologischen Gegebenheiten.
Ja.
Und messen sich aber ja am Otto-Normal- Mensch mit Otto-Normal-Gehirn.
Ja.
Was bedeutet dieses ganze, ich bin Versager, ich krieg Dinge nicht hin, ich bin dumm, ich bin unzuverlässig, ich bin weiß der Geier was. Da ist so viel Scham schon da, durch das ganze Leben bis zur Diagnose, dass es wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wehtut.
Ja.
Wenn dann das engste Umfeld diesen Menschen keinen Glauben schenkt oder sie für Symptome noch weiter bestraft, verurteilt, denen nicht glaubt, dass sie es nicht anders können oder nicht mit Absicht gemacht haben oder, ne, also ich glaube, das ist schon die halbe Miete.
Ja, und
sie vielleicht auch in Selbstzweifelsituationen daran zu erinnern, dass sie dafür nichts können, ist, glaube ich, noch ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass der Support wahnsinnig wichtig ist.
Auf jeden Fall. Und vergiss nicht, ne, nicht bei jedem ist es ersichtlich. Zum Beispiel für jemanden wie mich, der in einem ganz klar strukturierten Haushalt aufgewachsen ist, wo es keinen Raum gab für was anderes und wo es sehr leistungsgetrieben war, da habe ich trotzdem maskiert und abgeliefert, aber ich habe, seitdem ich 11 bin, einen todesangespannten Körper mit Nackenschmerzen. Versteht ihr, was ich meine? So, der Körper konnte das eine Zeit lang kompensieren, jetzt halt nicht mehr. So, jetzt haben die meine Coping-Mechanismen, die ich mir da aufgebaut habe, um immer noch gut leisten zu können, egal ob ich will oder nicht, egal ob ich da, das alles hat jetzt so, der Puffer ist nicht mehr da. So, und deswegen bricht das gerade so extrem aus. Und deswegen, ne, bin ich gerade dabei zu lernen, wie ich damit umgehe. Das ist gerade für mich mein Ziel.
Ja.
Das Verstehen, umgehen lernen, andere Leute informieren. Genau.
Und wenn das, wenn ihr zu tun habt mit Menschen, die von ADS betroffen sind, angenommen Partner, Partnerin, Bruder, Schwester, Familie oder enge Freunde, also Menschen, mit denen ihr wirklich viel Kontakt habt und wo vielleicht ihr Verhalten falsch interpretiert, weil es eigentlich ADS ist und nicht böse gemeint. Oder ihr durchaus auch vielleicht beeinflusst werdet durch Dinge, die durch ADS entstehen. Ob das jetzt vielleicht ist, dass Termine nicht eingehalten werden, Verabredungen nicht eingehalten werden oder impulsive Dinge getan, gemacht. I don't know. Das kann viele Facetten haben. Beschäftigt euch damit. Wenn ihr wisst, jemand in eurem Umfeld, der euch wirklich nahesteht und wichtig ist, ist betroffen, lernt auch über die Symptome. Lest ein Buch. Beschäftigt euch damit, wie das genau passiert und wie ihr unterstützen könnt. Weil vielleicht wissen die Betroffenen selbst auch noch gar nicht, wie sie unterstützt werden könnten, weil sie es noch nicht raus haben, weil sie es nicht wissen. Tauscht euch aus, bietet Hilfe an, fragt, wie ihr unterstützen könnt. Wenn ihr darauf keine Antwort bekommt, nehmt ein Buch in die Hand und lest. Ich halte das für sehr wichtig. Insbesondere, wenn das Menschen sind, die einem wirklich viel wert sind und die einem sehr lieb sind, dann ist das, also für mich die klare Schlussfolgerung, das zu tun. Aber vielleicht auch nicht für alle.
Ja.
Aber macht das.
Sich genauso.
Gilt übrigens für alle anderen Sachen auch. Habt ihr jetzt irgendwie in eurem Umfeld mit einer Depression oder mit Autismus oder mit irgendeiner chronischen Erkrankung. Habt ihr jemanden in eurem Umfeld mit CFS, mit POTS, mit Endometriose, mit I don't know, was gibt es noch für chronische Dinge, die wirklich hart einschneiden können? Alle möglichen hormonellen Probleme, Oder auch, weiß ich nicht, bipolare Störungen oder Angststörungen, Panikattacken, Phobien. Lest euch in die Themen ein und glaubt den Menschen, wenn sie euch von ihren Symptomen erzählen. Nur weil ihr sie nicht hattet und nicht nachvollziehen könnt.
Ja, das ist super wichtig.
Weil A funktioniert, aber B nicht. Oder du kannst doch dies, wieso kannst du dann nicht das? Es macht keinen Sinn. Beschäftigt euch mit den Krankheitsbildern von euren Liebsten. Please do.
Bitte.
So, das war doch ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, finde ich auch.
Und an alle Freundinnen und Freunde und Familie von ADS-Menschen, die das schon alles tun, danke. Danke, dass ihr euch um eure Mitmenschen kümmert und supportet und denen halt gibt. Weil ich hab den Spaß in meinem Gehirn nicht, den du da in deinem Gehirn hast. Mhm. Und ich möchte mir auch nicht vorstellen müssen, das zu haben. Also an alle, die damit leben, Chapeau. Feierabend?
Feierabend.
Hast du gerade ein bisschen Pipi in den Augen gehabt? Ich wollte dich jetzt nicht zum Weinen bringen.
Nein. Ich war gerührt, aber kein Pipi. Noch nicht.
Kein Pipi, okay. Alles klar. Dann eine Folge ohne Pipi. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Okay.
Bis dahin. Lest alle schön ADS-Bücher.
Ja.
Und wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis dann. Tschüss.